Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Vor 30 Jahren gründete die Münchnerin Ursula Heusgen das Lyrikkabinett. Die von ihr ins Leben gerufene Stiftung trägt es noch heute und ermöglicht so eine Buchreihe, eine Bibliothek mit über 60.000 Büchern und anderen Medien, Bildungsveranstaltungen und vor allem einen für viele magischen Ort mitten in München. Der Schriftsteller Raoul Schrott, erfolgreich mit und ausgezeichnet für seine Lyrik und seine Prosa, ist seit 13 Jahren Mitherausgeber der Edition Lyrikkabinett und kennt vor allen Dingen auch diesen magischen Ort. Und ich habe ihn, als wir miteinander sprachen, gebeten, Leuten, die da noch nie gewesen sind, zu beschreiben, was das für ein Ort ist.
Das ist eine schöne Frage, weil das jetzt eigentlich die zweite Station in der Entwicklung des Lyrikkabinetts ist. Früher war es eine überraschend noble Adresse in einer der ersten Straßen Münchens, in der Maximilianstraße, in einer Seitengasse, wo ich völlig überrascht war, dort ein Lyrikkabinett zu finden. Und jetzt ist das näher zu den Studenten, näher an der Uni, ein schöner Raum, immer noch eine Bibliothek, in die man jetzt reinkommen kann, um die Bücher auszuleihen und nicht nur zu kaufen wie früher. Und es ist gleichzeitig ein Veranstaltungsort und eines der wenigen funktionierenden Zentren der Poesie, zu der Leute kommen. Also nicht selbstverständlich ist. Es gibt mehrere Poesiezentren, wie Sie sicher bestens wissen, in Berlin und sonst wo. Aber dort kommt dann auch Publikum hin, regelmäßig und voll.
Aber da frage ich mich schon die ganze Zeit, ich bin eigentlich selber kein lyrisch redender Mensch, aber ich stelle mir die ganze Zeit so etwas wie die Magie dieses Ortes vor, die eben auch die Leute anlockt. Worin liegt denn eigentlich diese Magie?
Die Magie, die liegt sicher nicht an dem Ort, obwohl er wirklich schön ist und da schöne Steine, ein schönes Design ist. Aber ich glaube nicht, dass die Magie der Poesie irgendwie an einem Ort festzumachen ist, den man betritt. Sondern der liegt an den Büchern und der liegt an den Dichtern, die man dort hören kann. Und der liegt auch in einer Art von literarischem Quartett, das dort regelmäßig stattfindet, um über lyrische Neuerscheinungen zu reden. Und das ist so etwas Seltenes und etwas selten Gewordenes in einer Zeit, die nur mehr auf Lesefutter aus ist, wo jeder tiefere Gedanke letztlich, ich weiß nicht mehr, vorgekaut werden muss, wie Autoren und Verlage und Kritiker glauben, nämlich dem Publikum. Also das ist so etwas Seltenes geworden, dass das fast schon etwas Anarchistisches hat, so human ist das.
Aber ich habe von Menschen gehört, die da schon an Veranstaltungen teilgenommen, im Sinne von als Publikum teilgenommen haben, also sie erlebt haben, weil so wie Sie das gerade beschrieben haben, könnte ich mir vorstellen, sagt der ein oder andere, oh, das klingt mir aber doch schon wieder so ein bisschen elitär. Und die haben alle beschrieben, es sei eben nicht elitär.
Nee, eben überhaupt nicht elitär. Also das ist eines der zugänglichsten Orte, den ich kenne. Also eigentlich das Selbstverständlichste, ein Ort für Lyrik, sowas gibt es in London zum Beispiel. Und das gab es dort fast schon so lang, wie das die Ursula Heusgen gemacht hat. Denn das muss man mal hervornehmen. Also das war ein Privatunternehmen und eigentlich, ich weiß nicht, eines der wenigen Beispiele von wirklich selbstlosem, unprätentiösem Mäzenatentum, das sich nicht dadurch darstellen will, stiftungsmäßig, sondern etwas zur Verfügung stellt. Ich meine, ich habe dem Lyrikkabinett für meine Karriere unheimlich viel zu verdanken. Ich habe damals vor fast 30 Jahren dort mit einem Griff ein Band von Derek Walcott entdeckt, Midsummer, den rausgezogen und wusste, so will ich schreiben wie der, das ist meine Sprache und den dann auch übersetzt. Das war meine erste Arbeit für einen Hansa Verlag, für Michael Krüger. Ich habe dort bei den Veranstaltungen zum ersten Mal eine Lesung gehalten über den Troubadour Wilhelm IX., der zum ersten Mal auch von der Süddeutschen Zeitung rezensiert wurde. Ich habe mir schon gedacht, so, und jetzt bin ich berühmt. Der Michael Krüger war im Publikum. Und die Ursula Heusgen, also die das Ganze wirklich finanziert hat, also wirklich aus ganzem Herzen der Poesie zugetan. Also das muss man wirklich mit dieser Formulierung sagen, weil es wirklich eine selbstlose, liebende Angelegenheit war. Und sowas ist selten. Das einzige Beispiel, was mir im Vergleich zu sowas einfällt, ist die Mutter Ei, die es vor 100 Jahren in Köln gab, die dort eine Galerie betrieben hat, in der dann Max Ernst und so aufgetreten ist und die Avantgardisten dort. So einen Ort hat die Ursula Heusgen mit ihrem Vermögen geschafft und jetzt nicht nur eben dieses Zentrum der Poesie, wie man es nennen könnte, sondern auch dazu finanziert sie beim Hansa Verlag eine Poesiereihe, bei der ich Mitherausgeber sein darf.
Wie sehr haben Sie eigentlich als ja auch selbst Lyriker gelernt, damit zu leben, dass trotz dieser wunderbaren Momente, die Sie gerade beschrieben haben, und unterstelle mal, es gäbe noch viel mehr, worüber wir da reden könnten, dass doch trotzdem das Publikum für Poesie immer so beschränkt ist? Diese Veranstaltungen, über die wir reden, sind in der Regel ausverkauft, also ausverkauft sind, sie sind voll, manchmal kostet es ja auch nichts, aber da reden wir doch von 60 bis 70 Leuten, und auch die Bücher, die sowohl in der Edition Lyrikkabinett erscheinen, als auch andere lyrische Werke, haben Auflagen, die man natürlich mit Prosawerken und vielem anderen nicht vergleichen kann. Haben Sie nur gelernt, damit zu leben, oder sagen Sie regelrecht inzwischen, eigentlich ist das auch ein Vorteil, in so einer Nische zu sein?
Nein, es ist sicher kein Vorteil, in einer Nische zu sein. Man darf nicht ganz unterschätzen, dass Poesie dann doch eine gewisse Durchschlagskraft hat, indem sie sich reflexiv und selbstreflexiv mit Sprache und mit Welt auseinandersetzt, indem sie eigentlich, und das ist die große Kunst dabei, weshalb es Hunderttausende von Gedichten gibt und nur wenige gelungene, sie ist dasjenig, was die Sprachen unseres Gehirns, die sowohl bildlich wie musikalisch als auch semantisch ist, die diese drei Ebenen, Sätze, Bilder und Musik, zusammendenkt, die quasi das menschliche Denken, das sich auch neurobiologisch und neurolinguistisch auf diesen drei Ebenen nachweisen lässt, dass das auf einen Punkt bringt. Das kann keine andere Gattung. Die Poesie in der Oper wird zwar gesungen, aber da versteht man die Hälfte wieder nicht. Im Film gibt es zwar Musik, aber die ist nur illustrativ da. Also in allen anderen Disziplinen der Kunst ist dieses Gesamtkunstwerk nie so schön voneinander zu trennen, dass Sprache musikalisch, melodisch eingesetzt wird, um Bilder zu transportieren. Einerseits war das mal die Königsgattung bis vor 100 Jahren. Warum die Leute jetzt alle nur Romane lesen, ist dann letztlich auch wenig absurd, weil es hat offenbar keiner mehr Zeit, aber dann beschäftigen die sich alle mit diesen hunderten Seiten von Prosa, während doch ein Gedicht alles in drei Zeilen auf den Punkt bringen kann. Nichts, was die Prosa an sprachlichen Möglichkeiten hat, hätte das Gedicht nicht, und vor allen Dingen umgekehrt. Nichts, was die Poesie präsentiert, gäbe es nicht auch in der Prosa, aber es ist halt in destillierter Form und deshalb umso potenter letztlich. Und man darf nicht vergessen, ich meine, Großteil der Schuld, dass die Gedichte so wenig gelesen werden, sind einerseits, muss man auch sagen, den Dichtern zuzuschreiben, die halt auch immer obskurer werden und nichts auf den Punkt bringen können, weil es ist eine große Kunst, die man auch nur mit der Auseinandersetzung mit der Tradition letztlich wieder ins Moderne bringen kann, weil so ein Rad erfindet man nicht jeder von Neuem, wie meist geglaubt wird. Es liegt auch letztlich an den Lehrern, die das offenbar den Schülern nicht beibringen können, und das geht auch schon von der Uni aus, also merke ich selber. Kollegen an der Uni, Gedichtinterpretation, da läuft jeder davon oder gibt auf, was ich nicht verstehe. Das ist wie ein Koch, der sagt, ja, wissen Sie, Fisch kann ich nicht kochen. Ja, dann hängst du dann, lern's halt. Aber jede Schlagzeile ist nach poetischen Prinzipien gestaltet. Schalten Sie das Radio auf, dort finden Sie Lyrik im eigentlichen Sinne des Wortes, also zur Lyra, heute halt zur Elektrogitarre, Gesungenes. Da braucht man nicht nur Leonard Cohen und Joni Mitchell und so weiter erwähnen.
Oder Bob Dylan.
Oder Bob Dylan, ja gut.
Ja, ist bei mir ja gut belassen. Das mit Bob Dylan haben wir dann nicht mehr vertieft. Wir haben ja eigentlich auch mit Raoul Schrott selbst Lyriker und Mitherausgeber der Edition Lyrikkabinett über den 30. Geburtstag des Lyrikkabinetts gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur.